Wir wollen in diesem Monat über einige Themen nachdenken, wo es so in den Bereich des Übernatürlichen geht. Als Christ lebt man ja auch mit dieser Dimension mal mehr, mal weniger bewusst. In der kommenden Woche wird ein Kollege aus der Baptistengemeinde Vierel hier sein. Der wird über Versuchung sprechen. Und ich möchte diesen Monat beginnen mit diesem Thema: Prophetie, wenn Gott spricht. Das ist eines der Kernthemen im Volk Gottes. Gott ist ein Gott, der spricht. Wir können Gott nicht sehen, aber wir können davon ausgehen, dass Gott spricht. Einige Menschen hatten 3 Jahre das Privileg, Gott in Person, als Mensch zu sehen. Das waren sehr privilegierte Menschen, die Jesus gesehen haben. Aber Jesus hat gesagt, ich gehe weg und das ist gut so. Ich sende den Geist und er wird in euch wirksam sein. Er wird euch weiter leiten. Und so ist es auch möglich, dass wir mit diesem Gott in Kontakt sein können. Und jetzt nehme ich das wahr, dass in unserer Gesellschaft viele Menschen sich danach sehnen, mit dem Übernatürlichen in Kontakt zu kommen. Also eine Sehnsucht nach übernatürlicher Führung. Da die Bücherregale in den Bookstores, in den Bücherläden sind voll, wo es auch teilweise um sehr, sehr skurrile Dinge geht, um Astrologie und um Engelwesen und alles mögliche. Irgendwo steckt da ja die Sehnsucht dahinter, dass Menschen mit dem Übernatürlichen in Kontakt kommen wollen. Man versucht, die Gegenwart irgendwie zu kontrollieren, weil man nicht weiß, wie es weitergehen soll. Und ich möchte gleich sagen, das ist Prophetie nicht. Ja, es geht nicht darum, dass du irgendwie mal fragen sollst, Gott, jetzt sag mir mal bitte, was ist denn, sind die nächsten 6 Richtigen im Lotto? Oder dass du mal sagst, Gott, ich habe jetzt hier irgendwie eine Geschäftssache und da muss ich mal zu irgendeinem Propheten gehen, der sagt mir jetzt genau, was ich da jetzt machen soll. Natürlich darfst du Gott um Weisheit bitten, aber Prophetie ist nicht dafür da, dass du möglichst erfolgreich deine Geschäfte abwickeln kannst. Da darfst du auch dein Wissen und deinen Verstand gebrauchen und Gott natürlich um Führung und Leitung bitten. Aber auch bei der Partnerwahl solltest du nicht auf das Wort eines Propheten achten, meines Erachtens. Ich habe da ein tolles Beispiel gehört von unserem ehemaligen Präses Ingolf Elzel, der eine junge Frau auf einer Jugendfreizeit kennengelernt hat, die ganz betrübt reinschaute. Und diese junge Frau sagte dann, ja, und er fragte sie dann, was ist denn los? Und sagte, ja, ich werde jetzt auch bald den Michael oder so heiraten. Und weil die Mutter von Michael hatte ein prophetisches Wort, dass wir heiraten werden. So, und diese junge Frau war dann nicht so begeistert davon, von dem Michael. Und ich meine mal, die Verbindung zwischen Michael und so, das ist ja auch bisschen verdächtig. Und das soll also Prophetie nicht sein. Und in solchen Situationen glaube ich, dass es da andere Wege gibt, wie Gott sprechen kann. Heiner Rust hat das gesagt, Prophetie ist eine Gabe, Informationen und Erkenntnisse auszusprechen, die Gott in bestimmte Situationen durch seinen Geist offenbart hat. Das heißt, Gottes Geist spricht in Situationen hinein. Und das ist nicht nur für einige super begabte Menschen gedacht, sondern wir leben ja in der Zeit des Neuen Testamentes. Wir sind ja eine neutestamentliche Gemeinde. Wenn du mich fragst, was bist du für ein Christ, dann sage ich, ich bin nicht Pfingstler, ich bin nicht Baptist, ich bin nicht Lutheraner oder Katholik, ich bin neutestamentlicher Christ. Das finde ich eine super Bezeichnung für jemanden, der Jesus nachfolgt. Und wenn du Jünger bist, dann bist du jemand, der auf die Stimme Gottes hört und idealerweise dieser Stimme auch gehorcht und dann auch diese Stimme Gottes weitergeben darf. Und ich glaube, dass wir diese Gabe immer wieder neu suchen und auch ernst nehmen müssen in einer neutestamentlichen Gemeinde. An entscheidenden Stellen hat Gott zum Beispiel in meinem Leben hineingesprochen. Und es hat sich etwas verändert. Prophetische Rede, Impulse, die von außen, von Gott in mein Leben hineingesprochen worden sind, haben mir an vielen Momenten geholfen. Haben mich ermutigt, haben mich getröstet. In einer Situation, wo ich große Trauer erlebt habe, habe ich zur richtigen Zeit einen Impuls bekommen. Das war so messerscharf. Also auch, was der Mensch nicht wissen konnte. Das war so ermutigend. Hat mich so getröstet. Unglaublich, wenn ich an diese Situation zurückdenke. Ich möchte da nicht tiefer einsteigen. Aber ein Wort von Gott, eine Offenbarung von Gott kann dir in deiner Ehe helfen, kann dir in deiner Situation, in der Arbeit helfen. Wenn du dort Weisheit brauchst, kann Gott da sprechen. Und die Frage ist, ist dir das überhaupt bewusst, als neutestamentlicher Christ, dass du diese Gabe von Gott erbitten darfst, dass du ereifern darfst? Das ist nämlich keine Selbstverständlichkeit, dass wir prophetisch reden dürfen als Christen. Das ist im Neuen Testament. Wenn wir in das Alte Testament hineingehen, da war das nämlich so, da gab es nur ganz wenige Menschen, die begabt waren. Mose zum Beispiel war vom Heiligen Geist erfüllt und er durfte auch von Gott her sprechen. Und da ist eine Situation beschrieben, wo Mose dann das ganze Volk vor sich hatte und es wurde ihm auch alles ein bisschen viel. Und dann in 4. Mose 11 heißt es dann, da sprach der Herr zu Mose, versammle 70 der führenden Männer Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste und Vorsteher des Volkes sind. Lass sie zum Zelt Gottes kommen und sich dort mit dir zusammen aufstellen. Das Zelt Gottes war der Ort, wo die manifestierte Gegenwart Gottes spürbar war für das Volk. Also als sie durch die Wüste gezogen sind, war das der Ort, wo Gottes Gegenwart spürbar war. Und Mose kriegt also den Auftrag, 70 Leute, such sie dir zusammen. Und dann heißt es dort weiter, und ich werde herabkommen, sagt Gott. Und ich werde dort zu dir sprechen und ich werde einen Teil von dem Geist, der auf dir ruht, den werde ich verteilen. Den werde ich weitergeben und ich werde es auf sie legen. Sie sollen die Sorge für das Volk gemeinsam mit dir tragen, damit du die Last nicht mehr alleine tragen musst. Gott will also, dass sein Volk durch Menschen, die vom Heiligen Geist geleitet werden, in diesem Fall Mose, geführt werden. Und dann geht es so weiter. Mose ging dann hin und teilte das dem Volk mit. 70 Leute kamen und der Geist Gottes kam herab und die fingen dann an zu weissagen, heißt es dort. Also sie redeten prophetisch. Das heißt, sie haben Impulse vom Geist Gottes bekommen und haben die ausgesprochen. Und da steht es aber auch, dies geschah nur einmal. Dieses eine Mal. Und dann gibt es eine sehr witzige Bemerkung, so eine Art Randgeschichte, die dann noch weiter erzählt wird, ab Vers 26 in 4. Mose 11. Zwei Männer waren noch im Lager, als der Geist auf sie kam. Der eine hieß Eldad und der andere hieß Medad. Sie gehörten zu den führenden Männern des Volkes, waren aber nicht zum Zelt Gottes gegangen und begannen nun mitten im Lager zu weissagen. Also da waren also nicht, ganze 70 hatten es nicht geschafft. Die beiden Jungs haben es einfach eigentlich eine Mittagsstunde gehalten oder waren noch beim Essen. Und ja, und dann kam der Geist einfach auf und die gehörten irgendwie doch zu diesen 70 Auserwählten. Und die fingen dann einfach in dem Volk schon an zu weissagen. Und das fiel auf. Das fiel auf. Und dann gehen die zu Mose und sagen, das darf nicht passieren. Und dann sagt Josua ist derjenige, der da ganz vehement dagegen aufsteht und sagt, das darf nicht passieren, Mose. Und dann sagt Mose, willst du etwa meine Rechte eifersüchtig verteidigen? Ich wünsche mir, dass alle aus dem Volk des Herrn Propheten wären und dass der Herr seinen Geist auf alle legte. Merkt ihr was? Mose hat eine Sehnsucht danach, was wir in der neutestamentlichen Gemeinde erleben. Mose hat erlebt, ich habe den Geist Gottes. Gott hat zu mir am brennenden Busch gesprochen. Das Feuer Gottes brennt in mir. Und Gott ist herabgekommen und hat die Not seines Volkes gesehen und hat diesem Mörder, der in der Wüste da rumgelungert hat, hat er einen Auftrag gegeben, um sein Volk zu befreien. Und dann wurde es ihm ein bisschen zu viel und 70 Leute stehen um ihn herum. Und es ist schon super, dass man die Aufgaben ein bisschen verteilen kann, ein bisschen delegieren kann. Und dann sagt Mose, ich wünschte, dass alle im Volk Propheten wären, alle diesen Draht zu Gott haben, dass sie von Gott her sprechen können, dass sie weissagen können, dass sie Gottes Wort in bestimmte Situationen hineinsprechen können. Das ist das, was viele tausend Jahre später passiert. Wir springen mal an den Moment des ersten Pfingsten. Der Heilige Geist kommt herab auf die Gemeinde, die sich versammelt hat in dem Obergemach, 120 Menschen. Und der Geist kommt herab und es verteilt sich. Und Jerusalem war voll mit Pilgern zu dieser Zeit und das hat sich rumgesprochen. Und die haben gesagt, da sprechen die neuen Sprachen, also in Sprachen, die sie nicht gelernt haben. Und sie hörten von den großen Taten Gottes. Und dann fängt Petrus an zu predigen. Und das Erste, was Petrus tut, er zitiert einen alttestamentlichen Text aus Joel. Da heißt es dann, er zitiert Joel, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und Töchter werden weissagen und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Was ist das Kennzeichen, wenn der Heilige Geist kommt? Gott spricht das hier zweimal. Und wenn Gott etwas zweimal sagt, habe ich von einem Ausleger gehört, dann schreit Gott. Wenn Gott also sagt, sie werden weissagen, nicht irgendwelche Superpropheten, sondern ganz normale Leute, eure Töchter und eure Söhne. Das im jüdischen Kontext. Im jüdischen Kontext war es so, alle Leute bis 40 galten sowieso als unweise. Der Stolz der schwarzen Haare, habe ich mir irgendwo gelesen. Also ich kriege jetzt schon graue Haare, ja? Also ich bin jetzt schon der Weise. Ging bei mir schon mit 25 los. Ich glaube, es hat andere Gründe, aber nicht, dass ich so weise war. Aber der Geist Gottes wird ausgegossen, nicht nur auf die Propheten und die Könige, wie im Alten Bund, sondern der wird ausgegossen auf ganz normale Menschen. Sogar eure Kinder, eure Töchter. Und dann wird zu den Alten gesagt, die werden nachts Visionen haben, werden Träume haben. Total toller Job, dass man nachts schön schlafen kann und von Gott Visionen bekommt. Diesen Job freue ich mich auch schon drauf, wenn ich ein bisschen älter werde. Und das ist halt etwas, was dort gegeben wird. Der Geist Gottes wird gegeben, nicht damit sie irgendetwas tun, sondern damit sie von Gott her sprechen. Das ist unser Auftrag als neutestamentliche Christen. Und die Frage ist, wie kann sich unsere Gemeinde verändern? Wie kann sich deine Familie verändern? Wie kann sich deine Arbeitsstelle verändern, wenn wir mit diesem Gedanken, mit dieser Haltung in den Alltag hineingehen? Wir sprechen von Gott her in Situationen hinein. Das ist dein Auftrag. Deine Arbeitsstelle, wenn du hingehst zu deinen Kollegen und merkst, da ist eine Situation, wo du Trost Gottes hineinsprechen. Wir werden uns gleich noch ein paar Situationen anschauen. Dir bewusst zu sein, du bist einer, der von Gott her, von seinem Heiligen Geist her, inspiriert, in Situationen hineinspricht, Leben hineinspricht, Ermutigung hineinspricht, Ermahnung hineinspricht. Wir werden uns das gleich nochmal anschauen. Das ist das, wofür wir da sind, Worte von Gott her zu sprechen. Ich möchte mit euch einen Kerntext anschauen für diese Predigt heute aus dem 1. Thessalonicher Brief. 3 Verse nur. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht, sagt Paulus hier am Ende des 1. Thessalonicher Briefes. Verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird, und behaltet das Gute. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Text, meines Erachtens, wenn es um das Thema Prophetie geht. Und ich glaube, der erste Vers gehört mit dazu, unterdrückt den Geist nicht. Hier ist das Bild davon, wie bei der Feuerwehr, wenn da so ein Schwelbrand ist, so Fettbrand zum Beispiel, da darfst du kein Wasser rein, man muss es ersticken. Da musst du das am besten mit Löschschaum oder so, eine Flamme, die erstickt wird. Das ist das Bild, also was da im griechischen Urtext dahinter steht. Den Heiligen Geist, die Luft zum Atmen wegzunehmen. Das kann einer neutestamentlichen Gemeinde passieren. Dass der Heilige Geist gewissermaßen keine Luft mehr kriegt. Dass der Heilige Geist keine Luft mehr kriegt. Unterdrückt den Geist nicht. Wir sind also Menschen, die mit dem Heiligen Geist inspiriert sind. Der Heilige Geist lebt in uns. Und der Heilige Geist ist nicht einfach irgendeine übernatürliche Kraft. Der Heilige Geist ist Person. Das müssen wir immer wieder bewusst machen. Der Heilige Geist ist eine Person, dessen Wirksamkeit unterdrückt werden kann in der neutestamentlichen Gemeinde. Gott ist zwar überall gegenwärtig, aber kann an den Rand gedrängt werden in deinem und in meinem Leben und im Leben der Gemeinde. Das kann passieren. Sonst müsste Paulus diese Ermahnung nicht hier bemühen, wenn das sowieso alles immer toll laufen würde. Und dann geht's weiter. Verachtet das prophetische Reden nicht. Das muss Paulus einer Gemeinde sagen, die er gegründet hat. Paulus, der definitiv einer der geistbegabtesten Menschen in der Kirchengeschichte war, muss dieser Gemeinde sagen, verachtet das prophetische Reden nicht. Verachtet nicht, wenn da von Gott Impulse kommen. Und er sagt dann nicht, im 3. Vers, den ich ausgewählt habe, sagt er dann nicht, ja, und dann müsst ihr das alles an euch rankommen lassen, sondern natürlich prüft das alles. Nicht alles, was was da gesagt wird, muss von Gott sein, sondern es soll ein Prüfen geschehen. Und das kannst du daran messen, ist es das Gute. Gott ist gut. Hast du das gewusst? Gott ist gut. Der Heilige Geist ist Gott. Also das, was vom Geist Gottes kommt, ist gut. Das kann zwar sein, dass es mal in einem ermahnenden Ton kommt, wenn man auf dem falschen Weg ist. Das war beim Volk Israel manches Mal der Fall. Weil sie waren in die falsche Richtung unterwegs. Sie sind auf den Abgrund zugesteuert. Ich mache jetzt extra keinen Schritt weiter. Das könnte man jetzt hier plastisch darstellen. Und Gott schreit, nein! Komm zurück zu mir! Das ist gut, oder? Ist doch gut, wenn Gott sagt, stopp, hier ist eine Grenze. Und das ist etwas, was Gottes Geist tut. Er spricht. Und wir prüfen, ist es etwas, was aufbaut? Ist es etwas, was ermahnt? Ist es etwas, was tröstet? Oder ist es etwas, was niedermacht? Was Menschen kaputt macht? Was zerstört? Das ist nicht gut. Und wir wissen, dass neutestamentliche Christen, es gibt auch jemanden, der das möchte. Der möchte rauben, stehlen und töten. So stellt Jesus ihn vor. Der Widersacher Gottes. Das sind jetzt die beiden Extreme. Da gibt es sehr viele Schattierungen dazwischen. Jakobus spricht davon, dass es auch rein Menschliches gibt. Klingt nett, ist ganz menschlich, aber ist nicht von Gott. Ist auch okay. Ein Beispiel. Wenn sich hier vorne jemand hinstellen würde, würde er sagen, Gott liebt dich. Ich habe einen prophetischen Impuls, Gott liebt dich. Würden sagen alle, habe ich schon mal gehört. Jedenfalls, wenn du in diese Gemeinde kommst. Bei Bruder Ingolf Elsen in der Gemeinde war das die Situation, die, und das habe ich bei ihm nochmal sehr, sehr, sehr plastisch vor Augen gehabt, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe. Da war eine junge Frau, die in einem prophetischen Seminar dabei gewesen ist und die dann irgendwann nach längerer Zeit gesagt hat, Gott, also sie hat immer gesagt, Gott, wenn du einen Impuls für mich hast, dann will ich das gerne weitergeben. Und sie kam nach vorne, um zu sagen, ich habe einen prophetischen Impuls und hat den weitergegeben. Gott liebt dich. Und an dem Tag saß ein Mann im Gottesdienst, der sich schon vorbereitet hatte auf seinen eigenen Suizid. Der hatte die Giftpillen schon da, hat gesagt, eine Chance will ich dir noch geben, Gott. Ich gehe in diese Kirche, da wo das Kreuz drauf ist, und da will ich noch einmal hören, ob du mich wirklich liebst. Und als diese junge Frau nach vorne gekommen ist, war dieses Wort für diesen Mann ein Wort Gottes in seine Situation hinein. Der hat sich nicht das Leben genommen, gab es also eine Situation, wo er dann auch sich da offenbart hat, den Leitern dort in der Gemeinde. Das heißt also, da hat Gott in eine Situation hineingesprochen. Da ist jemand total verzweifelt. Könnte es sein, dass in deinem Umfeld Menschen total verzweifelt sind und sich nach so einem Wort sehnen? Und dass Gott dich gebrauchen will, um da ein Wort Gottes hineinzusprechen? Das waren Teenie-Mädchen. Über eure Töchter und Söhne werde ich den Geist ausgießen. Dafür musst du nicht Pastor sein. Nicht alles, was ich sage, ist immer richtig. Hast du auch schon gemerkt? Nicht alles, was ich sage, ist immer vom Heiligen Geist inspiriert. Meine Frau zumindest könnte das bezeugen. Kommt vor, dass auch manchmal ziemlicher Mist aus meinem Mund kommt, wo ich Buße tun muss und alles Mögliche. Prüft alles. Alles, was da an prophetischen Impulsen kommt, prüft das alles. Das ist doch euer gutes Recht. Prüfen bezieht sich auf die Botschaft, die darüber kommt. Ich möchte jetzt noch mal einen anderen Text dazu nehmen, weil ich finde das wichtig, um zu schauen, was soll denn das Ergebnis von prophetischer Rede sein? Und da will ich mit euch einen Text aus dem Korintherbrief anschauen. Ich wähle bewusst eine Übersetzung, nämlich die Elberfelder, die etwas stelzig klingt, aber da kommen nachher die drei Kriterien schön raus. Und das werden wir uns gleich auch anschauen. Ich lese die ersten drei Verse mal zu, die dürft ihr nur hören, den dritten Vers werden wir gleich an der Folie haben. Strebt nach der Liebe. Eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Da haben wir es wieder. Strebt nach der Liebe, das sagt Paulus in diesem Kontext, das Wichtigste von den ganzen Gaben, die ist dass wir die Liebe haben. Du kannst alle Gaben haben, sagt er einige Verse vorher. Du kannst in Zungen beten, du kannst sogar dein Leben opfern, du kannst den Armen geben, hast aber nicht diese Liebe Gottes, das ist alles nicht wichtig oder nicht wert vor Gott. Sagt dann also, strebt nach der Liebe. Strebt nach der Liebe Gottes, nach Agape. In dir. Eine bedingungslose Liebe. Strebt danach. Und dann eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, den niemand versteht. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Paulus bezieht sich hier auf das, was auch wichtig war, nämlich dieses Reden in neuen Sprachen oder Glossolalie oder die spätenden Zungen oder wie auch immer man das bezeichnen will. Es ist eine Gabe von Gott, eine Sprache zu bekommen, die man nicht gelernt hat, mit der man Gott anbeten kann. Wir sind eine Pfingstkirche. Das war eines der Kernmanifestationen in der Pfingstbewegung von Anfang an, dass man geglaubt hat und das wieder neu auf den Tisch des Hauses gebracht hat, der christlichen Kirchen. Diese Gaben gibt's. Der Heilige Geist schenkt diese Gaben. Da will ich jetzt nicht zu sehr tiefen Bohrung machen, nur wenn jemand hier das erste Mal in Sprachen reden und so, verstehe ich nicht. Es gibt Gaben, die Gott uns schenkt, dass wir Gott anbeten können in einer Sprache, die man nicht gelernt hat. Könnte mir das auch viel drüber sagen, mache ich jetzt nicht. Und jetzt geht's zum Vers 3. Wer aber weissagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Also das ist Weissagung nach dem Neuen Testament. Zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Erstmal beginnt das hier mit diesem in Vers 14, Vers 1, eifert nach den Gaben, also dass wir diese Weissagung haben. Daran sollen wir eifern. Das bedeutet also, das griechische Wort ist das Zelo'o oder Zelotes, also das ist dieses, da wo das Wort Zeloten herkommt. Das waren die Eiferer im Judentum. Die haben es sehr, sehr ernst genommen. Die haben geeifert danach. Besonders nach der prophetischen Rede. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich erneut ertappt gefühlt, als ich diesen Vers gelesen habe. Ganz ehrlich, wie viel hast du in der letzten Woche dafür geeifert, dass du weissagst? Hände hoch. Ja, ein paar haben geeifert. Halleluja. Das darf mehr werden, okay? Sind wir uns einig? Wir eifern danach, dass wir Gottes Wort in Situationen hineinsprechen können. Dass Gott mich gebraucht, um diese Welt zu einem positiven, einer positiveren Welt zu machen. Lass uns das mal mitnehmen. Lass uns danach eifern, sagt Paulus, aus der Liebe heraus diese Gabe zu bekommen. Aus der Liebe heraus diese Gabe zu bekommen. Und damit das Leben von Menschen zu verändern. Das erste ist Erbauung. Oikodome. Also das ist eigentlich das Bild wie ein Maurer. Stein auf Stein. Und im übertragenen Sinne bedeutet das dann auch geistliche Förderung und Stärkung, also jemanden aufbauen. Und jetzt will ich dir eine Frage anbieten, die dir vielleicht helfen kann. Was kann ich sagen, Gott? Was kann ich sagen in dieser Situation, um XY aufzubauen? Gibst du mir einen Impuls, ein Wort, ein Bibelvers, um ihn aufzubauen? Weil in der Welt, in der wir leben, reißen wir uns so schnell auseinander. Wir bauen den anderen schnell ab, indem wir ihn niedermachen. So viele Menschen sitzen mit schwersten seelischen Krankheiten zu Hause, haben Depressionen, haben Ängste. Wo ist das Wort, das aufbaut? Wo ist das Wort, das ein Stein auf den anderen ist? Das zweite ist Ermahnung. Das hat schon so einen moralischen Touch. Ich muss dich ermahnen. Ja, da sieht man schon die langen Finger. Das ist überhaupt nicht gemeint hier im Text. Das ist nicht nur jemanden ermahnen, wenn er zum Beispiel zu sehr an die Grenze kommt. Das ist auch gemeint. Aber da ist viel mehr mit gemeint mit diesem Wort. Nämlich Ermutigung, auch Ermahnung, dann aber auch Tröstung, Stärkung, Einladung und Bitte. Das Grundwort ist Parakaleo, an die Seite gerufen. Das ist ein Wort, was in der Seelsorge ganz entscheidend ist. Wenn ich jemandem an die Seite gestellt bin, als Seelsorger, der in einer Situation steckt, wo er nicht mehr weiter weiß. Wo ich sage, hey, ich stehe an deiner Seite. Jesus benutzt es an anderer Stelle im Johannesevangelium, als er davon spricht, dass er geht und er sendet einen an meiner Stadt. Das ist der Parakletos, der an meine Seite gerufene. Das ist ein Attribut Gottes. Der ist mir an die Seite gerufen. Und dir auch. Und das dürfen wir im Auftrag Gottes auch für andere Menschen sein. Nicht hüti-hüti, sondern zu schauen, was brauchst du jetzt gerade, damit du ermutigt wirst, damit du vielleicht getröstet und gestärkt wirst. Was hat Gott in dem Leben schon getan? Was hat Gott in deinem Leben schon gemacht? Was jetzt gestärkt werden muss? Das könnte so eine Frage sein. Ich kenne dich schon so lange. Gott hat das und das und das in dein Leben hineingesprochen. Jetzt bist du am Punkt, wo du nicht mehr weiter weißt. Aber Gott hat das doch schon gesagt. Und du holst das wieder hervor. Du kramst die Vision aus der Asche wieder hervor und sagst, hey, das hat Gott doch schon in deinem Leben getan. Gib nicht auf. Das ist hier gemeint. Nicht der lange Zeigefinger. Und das dritte Wort, was Paulus benutzt, ist Tröstung. Paramythia, Trost, Ermutigung, hat mit Parakaleo viel verbunden, ist aber noch viel, viel stärker so in den Situationen von Trauer hineingesprochen. Das ist ein, da stehen die Worte drin, Para und Mytheomai, sprechen, also hinzu, Para ist eine Vorsilbe gewissermaßen, hinzu sprechen, freundlich sprechen. In eine Situation freundlich hineinsprechen. Damit derjenige oder diejenige Erleichterung erlebt in ihrer Not. Es kommt vor in der Situation, als Jesus zum Beispiel in eine Situation hineingerufen wird, Lazarus, der Bruder von Maria und Martha, war gestorben. Und das war eine Situation, in dem Kontext damals gab es dann Trauer, öffentliche Trauer. Da heißt es in Johannes 11, Vers 19, viele Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Die haben mitgeweint. Die waren da. Die haben vielleicht die Suppe vorbeigebracht, weil die gar nicht mehr in der Lage waren, noch etwas zu essen machen. Die haben vielleicht gesagt, wie kann ich dir vielleicht helfen im Haushalt? Die waren da und haben gesagt, kann ich dir irgendwie helfen bei den Vorbereitungen für die Beerdigung? Und dann weinen wir wieder zusammen eine Runde. Ich bin mal gefragt worden, ob ich in einer Situation in einer Familie, die ich nicht kannte, ob ich eine Beerdigung machen kann. Ein junger Mann, der das Leben verloren hatte, und ich habe gerufen, bei den Eltern zu sein. Und ich habe eine Nacht Bedenkzeit erbeten. Ich habe gedacht, kann ich das, will ich das? Und habe am nächsten Tag gemacht, also nachts hat Gott zu mir gesprochen, Jan, ich lebe in dir. Du bist doch derjenige, der etwas von dem Trost weiß, der ewig ist. Geh hin. Habe ich einen halben Tag bei der Familie, seit mittags bis abends da gesessen und wir haben so viel geweint. Leute, die ich gar nicht kenne, bis zu dem Zeitpunkt. Und habe dann mit ihnen über den Jungen gesprochen. Das war total bewegend. Und dann helfen nicht solche platten Worte wie Kopf hoch, wird schon wieder. Und was wir uns manchmal dann auch so schnell mal eben so an den Kopf werfen. Kopf hoch. Oder du musst nur genug glauben. Alles richtig. Glauben ist wichtig, um Berge zu versetzen. Und alles, versteht mich nicht falsch. Nur kann das mein Gegenüber in seiner Situation jetzt gerade auch hören? Braucht er das wirklich? Darum geht's. Prophetie hat Auswirkungen im Leben von Menschen, die auch Gott nicht kennen. Paulus deutet das an im Korinther 14, wo er sagt, wenn ihr jedoch alle prophetisch redet und irgendein Ungläubiger oder Fremder kommt herein, dann wird er von seiner Schuld überzeugt und durch das, was ihr sagt, überführt. Während er zuhört, werden seine geheimen Gedanken offenbar und er wird auf seine Knie fallen und Gott anbeten und sagen, Gott ist wirklich hier und unter euch. Prophetische Rede kann also eine Wirkung haben, dass Menschen zu Jesus kommen. Das ist einer der Gründe, warum wir danach streben sollten. Das haben wir so oft erlebt in den letzten Jahren, immer wieder. Wenn Leute das erste Mal bei uns in den Gottesdienst kommen und hier und da das Zeugnis kommt, hast du nur für mich gepredigt. Ich kenne dich gar nicht, wie mal erlebt. Da kommen Leute hier das erste oder zweite oder dritte Mal in den Gottesdienst und geben uns später diese Rückmeldung. Hast du nur für uns gepredigt? Nee, habe ich nicht. Gott hat in dein Leben hineingesprochen. Ich kenne dich doch gar nicht. Und es ist wichtig für uns, dass wir uns bewusst haben, dass Prophetie zu weissagen bedeutet doch, dass wir auf Gott hören. Dass wir mit Gott auch Kontakt haben, Beziehung zu ihm pflegen. Johannes 10, 27 sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Das ist eines der Kerntexte, wie ich finde, um das deutlich zu machen. Wenn ich jetzt sage, du bist ein Schaf, dann ist es nicht besonders charmant. Ey, du Schaf. In unserer deutschen Sprache ist es eher, du bist eher ein dummes Viech oder so. Jesus hat das total nett gemeint. Aber es ist halt eben wichtig, sich vor Augen zu führen, dass Schafe überhaupt keinen Orientierungssinn haben. Die kommen überhaupt nicht klar, wenn die in so einen Stall eingefärbt sind, nächsten Tag wissen die nicht, wie sie mit zum Wasser kommen. Sie brauchen Führung. Und das ist in der unsichtbaren Welt bei uns genauso. Ich kenne mich in der unsichtbaren Welt nicht aus. Ich habe noch nie in die unsichtbare Welt hineingeschaut, mit meinen Augen oder wie auch immer. Ich habe durch das Wort Gottes eine Idee, wie es sein wird. Und durch Jesus bin ich mir sicher, dass ich geführt werde. Wenn so ein Schaf vom Weg abgekommen ist und den Anschluss zur Herde verloren hat, dann finden sie nicht allein wieder zurück. Das sind total wehrlose Tiere. Wenn so wilde Pferde angegriffen werden, die stellen sich zusammen in den Kreis, dass die Hufe nach hinten gehen. Und wenn dann so ein Viech ankommt, kriegt es mal so einen Pferdehuf in die Fresse. Das tut weh, glaube ich. Aber Schafe stehen einfach nur doof da, da kommt ein Wolf und nimmt sich ein. Ja, die brauchen Schutz. Und wenn so ein Schaf umfällt, das kann ja nicht mehr aufstehen, alleine. Wenn ein Schaf am Deich umkippt, dann muss jemand kommen, das Schaf wieder aufrichten. Es ist ziemlich gemein, nachts Schafe umzuwerfen. Ich habe schon mal von jungen Leuten gehört, die das gemacht haben. Das ist nicht nett. Ich komme ja vom Land. Nein, ich weiß nicht. Aber wenn du einer Schafherde begegnest, zum Beispiel hier in Ostfriesland am Deich, und da ist eine Schafherde und ein Schäfer, du kannst ganz laut rufen, kommt mal alle zu mir. Da kommt kein einziges Schaf, wird zu dir kommen. Die werden dich vielleicht doof angucken, aber nicht zu dir kommen. Wenn aber der Schäfer gerade nicht da ist und der stellt sich neben dich und ruft seine Schafe, kommen die alle zu dir, zu ihrem Schäfer. Die Schafe kennen eine Stimme. Und wenn die geboren werden in eine neue Herde, kennen sie sofort eine Stimme. Und das ist die Stimme von ihrem Hirten. Das ist der entscheidende Unterschied. Und es ist wichtig, nicht in dieser Welt, in der es so viel Unfug gibt, in der es so viele Stimmen gibt und so viele Sachen in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt auf uns einhämmern und irgendwelche Worte und was weiß ich was. Du musst nicht jede Stimme unterscheiden können und jede Stimme kennen. Ob das nun irgendwelches Okkultes ist oder Esoterisches oder was weiß ich was ist oder irgendwelche Götter. Musst du gar nicht, eine Stimme musst du kennen und das ist die Stimme von Jesus. Darauf kommt es an. Mehr muss ich nicht kennen. Ich muss nicht jede Irrlehre bis ins Detail gelernt haben. Ich habe Theologie studiert, ich habe einiges über Irrlehren gelernt. Da hat es sehr, sehr viel Zeug gegeben in den letzten 2000 Jahren. Aber das ist nicht mein Spezialgebiet. Interessiert mich auch nicht so doll. Ich möchte lieber wissen, was ist das Echte? Und es gibt eine Anekdote aus der englischen Nationalbank. Der Chef der Nationalbank wurde gefragt, weil es in der Bank so wenig Probleme gab mit Falschgeld. Und er sagte, wahrscheinlich werdet ihr denen alle Tricks der Betrüger und so weiter sagen, euren Bankangestellten. Damals hat man das Geld noch mit der Hand gezählt, das kenne ich auch noch als Bankauszubildender, dass man das Geld per Hand zählt, stimmt die Kasse. Und wenn du denn als Bankangestellter abends den Kassensturz machst und merkst, das fühlt sich komisch an. Oder wenn ein Kunde kommt und du zählst das Geld und das ist komisch. Und er wurde gefragt, wie kann das denn sein, dass es bei euch so gut ist? Habt ihr alle Tricks und sowas den Leuten beigebracht? Sagt er, nee. Immer dann, wenn es irgendwelche Neuerungen gab, dann sind die bestens informiert worden, was ist das Original? Was ist ein echter Geldschein? Das musst du kennen. Dann kannst du die ganzen Betrügereien relativ gut spüren, wenn du ein Gefühl für hast. Du musst Jesus kennen, um ihn zu hören. Du musst sein Wort kennen, um ihn zu hören. Du musst Gemeinschaft mit ihm pflegen, um ihn zu hören. Und ich brauche nicht 1000 Stimmen unterscheiden zu können in dem Kanon und in dem Chaos dieser Welt, sondern ich muss die Stimme meines Hirten kennen. Und das sind die Prüfkriterien dann. Daran wird sich alles messen lassen müssen. Du stellst dir die Frage in einer Situation, wenn Gott zu dir spricht, was soll ich hier vielleicht sagen? Was ist die Aussage, die ich einem Menschen mitgeben kann? Dann ist natürlich wichtig, dass das, was du von Gott empfängst, in Übereinstimmung mit Gottes Wort ist. Nicht einfach irgendwas rausblasen und denkst nachher, ja, das ist total gegen das Wort Gottes. Ich habe das vor kurzem erlebt, dass jemand sagte, ja, das Beispiel lasse ich weg, das ist nicht so gut. Und bei diesem Prüfen und auch bei diesem Orientieren an Wort Gottes ist auch die ganze Gemeinde gefordert, auch was Paulus ja vorhin angedeutet hat, prüft alles zusammen als Gemeinde. Es gibt in der Apostelgeschichte eine Situation, wo Paulus noch nicht als Apostel unterwegs war, sondern er war Prophet und Lehrer in der Gemeinde in Antiochien, im syrischen Antiochien. Und in der Apostelgeschichte, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, genau, ich glaube, war 14, heißt dann ab Vers 2, eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe. Da fasteten und beten sie, legten ihnen die Hände auf und sandten sie aus. Saulus und Barnabas wurden vom Heiligen Geist ausgesandt. Das ist interessant. Der Heilige Geist spricht, wie hat er das wohl getan? Durch ein prophetisches Wort. Dann haben aber die Gemeinde nicht gesagt, ja super, jetzt gehen Saulus und Barnabas, schicken wir die mal los. Sondern wir prüfen das. Das ist einer unserer Top-Propheten, einer unserer Top-Lehrer. Muss man mal prüfen, was passiert hier. Und dann haben die zusammen das geprüft. Haben zusammen gebetet und gefastet. Und sind zu dem Schluss gekommen, ja, wir glauben, dass Gott da drin steckt. In diesem Wort. Könnte ja auch sein, dass der Teufel ist. Er sagt, ja, hier Saulus abziehen. Und dann hätte ja auch sein können, wenn es jetzt nicht von Gott gewesen wäre. Hätte die Gemeinde geschwächt. Aber wenn es von Gott ist, dann stärkt es die Gemeinde. Und das haben sie getan. Sie haben gefastet und gebetet. Und sie haben unterschieden zwischen dem, was geistlich, menschlich und diabolisch ist. Die Fähigkeit, geistliche Äußerungen einzuschätzen, setzt jedoch voraus, dass es sich um Menschen handelt, die vom Geist Gottes gelehrt werden und nicht menschliche Vernunft bzw. Natürlichkeit als einzigen Maßstab bei der Prüfung anwenden. Heiner Rust sagt das sehr schön. Vernunft ist nicht, okay, ist nicht das Problem. Also man darf natürlich seine Vernunft, seinen Verstand benutzen. Klar. Ist aber nicht das einzige Prüfkriterium. Manchmal ist es das, was Gott sagt, nicht vernünftig. Habe ich auch schon einige Male erlebt. Dass Gott gesagt hat, Jan, mach das und das. Und ich denke, macht nicht viel Sinn. Und mach ich es trotzdem. Und am Ende schaut man und denkt so, wow, hast es gut gemacht. Ein solcher Prozess des Prüfens geschieht in der Regel auch durch mehrere Personen. Und wie gesagt, die Vernunft ist nicht das alleinige Kriterium. Umgekehrt ist es aber auch so, es gibt da einige, die dann sagen, je bescheuerter eine Idee ist, desto eher ist Gott da drin. Das ist auch Quatsch. Habe ich auch schon erlebt. Ich denke so, meine Güte. Also wir sollten die Gabe des Verstandes nicht unterbewerten. Und je bescheuerter eine Aussage klingt, das ist nicht ein Garant dafür, dass da der Heilige Geist da mehr drin ist. Und dann zu schauen, wie soll ich diese prophetische Botschaft auch weitergeben? Das ist auch eine Frage. Es kann sein, dass du einen Impuls bekommen hast und dann die Frage, wie soll ich das jetzt weitergeben? Eine sehr skurrile Situation, die ich in der Heiligen Schrift gefunden habe, ist von Jeremia, der eine Botschaft für sein Volk hatte, die ich sehr witzig finde. Da sagt Gott zu ihm, der Herr sprach zu mir, kauf dir einen leinenen Gürtel und binde ihn um deinen Bauch. Achte aber darauf, dass er nicht nass wird. Ich kaufte den Gürtel, wie der Herr es mir befohlen hatte, und legte ihn an. Also man könnte auch sagen, so eine Unterhose quasi, also so ein Leinenschurz. Nimm den leinernen Gürtel, den du gekauft hast, geh zum Euphrat und steck den Gürtel in eine Felsspalte. Ich ging zum Euphrat und versteckte meinen Gürtel in einer Felsspalte, so wie der Herr mich angewiesen hatte. Lange Zeit danach forderte mich der Herr auf, geh wieder zum Euphrat und hol den leinernen Gürtel, den du auf meinen Befehl hin dort versteckt hast. Ich ging zum Euphrat und holte den Gürtel aus der Spalte, in der ich ihn versteckt hatte. Er war vermodert, verfault und zu nichts mehr nütze. Das müsst ihr euch mal kurz einen kleinen Moment vor Augen führen, ja? Ich kaufe mir eine Unterhose. Ja? Geh damit zur Hunde. Such mir irgendwie eine Spalte und vergrab die Unterhose da. Dann komme ich wieder, die ist natürlich vergammelt, und sage, die ist nicht zunächst mehr zu gebrauchen. Gott hat Humor, oder? Als ich das gelesen habe, ich dachte, unfassbar. Und daraufhin erhielt ich die Botschaft vom Herrn. Der Herr spricht, das ist ein Bild dafür, wie ich den Hochmut der Männer von Juda und Jerusalem bestrafen werde. Dieses boshafte Volk weigert sich, auf mich zu hören. Sie folgen stur ihrem eigenen Willen und beten fremde Götter an. Deshalb soll es ihnen ergehen wie diesen leinenen Gürteln. Verrotten sollen sie und nichts mehr nütze sein. Auf einmal wird es dann wieder sehr ernst. Gott sagt, wie einen leinenen Schürz habe ich euch eigentlich um mich gebunden. Das sollte eigentlich der Ort sein, ganz nah an mir. Finde ich trotzdem noch ein bisschen skurril, das Bild, aber das hat er nun mal hier so gesagt. Ja? Auf einmal bekommt das eine Deutung und denkst, oh, krass. Also, auch sich die Frage zu stellen, was ist meine Botschaft und wie bringe ich sie rüber? Da habe ich auch manches Mal versagt. Gerade kürzlich. Ganz kürzlich. Hatte ich einen Impuls für jemanden, ihm ein Bibelwort zuzusprechen, was eine Ermahnung war. In diesem Fall wirklich eine Ermahnung. Weil ich den Eindruck hatte, da fährt jemand sein Leben gegen die Wand. Und ich habe es nicht richtig gemacht. Ich hatte einen Bibelvers im Kopf und da stand vorher etwas in dem Text, was missverständlich war. Da muss ich jetzt gucken, ob wir das hoffentlich wieder geglättet kriegen. Da habe ich nicht ordentlich aufgepasst. Aber immer wieder die Frage zu stellen, wie kann mein Gegenüber diese Botschaft auch annehmen? Wie kann das bei ihm ankommen? Das ist eine wichtige Frage. Ihr Lieben, ich möchte euch einladen, aufzustehen. Und ich habe vorhin das schon in einem Frühgebet gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich diese Predigt wirklich beenden soll. Ich habe einen Impuls gehabt, nämlich euch mit hineinzunehmen in einen Gedanken, in ein Wort, das Gott diese Woche zu mir gesprochen hat, das mich total ermutigt hat. Und zwar ist es eine Geschichte, die ich in einer Predigt gehört habe, die mich total angesprochen hat diese Woche, mich ermutigt hat und die eigentlich auch eine 0815-Botschaft ist, wenn man sie so platt hört. Aber es war eine Geschichte, die nach dem Ersten Weltkrieg passiert ist in Europa. Da gab es sehr, sehr viele Waisenhäuser und die waren in Europa sehr, sehr überfüllt, teilweise Tausende von Kindern, 1300, 1400 Kinder in so einem Waisenhaus. Und dann kommt ein Vater, total bis auf die Knochen abgemagert, und mit seiner kleinen Tochter zu dem Leiter dieses Altenheims. Und die Tochter ist auch total abgemagert und dann fragt er, können Sie meine Tochter aufnehmen? Und der Leiter des Altenheims sagt dort, nee, hier, wir können nur Waisenkinder aufnehmen. Dann nimmt dieser Vater sein Kind in den Arm, küsst es, gibt es dem Mann in die Hand und sagt, das werde ich organisieren. Geht raus und er hängt sich. Das ist eine Geschichte, die auf den ersten Blick krass klingt, aber in der Predigt, wo ich sie gehört habe, ich habe angefangen zu weinen, weil es war ein Bild, was vor meinem inneren Auge war. Und er sagte, genau das hat Jesus getan. Und bei all dem, was uns auf uns einströmt, bei all den Gedanken, die wir vielleicht haben können, von meinem inneren Auge hatte ich den Eindruck, dass Jesus meine Hand nimmt, mich dem Vater in die Hände gibt und sagt, hey, ich evangeliere das für dich. Ich mache das für dich klar. Und geht nach Golgatha auf diesen Hügel, lässt sich dort zerschlagen. Das war für mich diese Woche ein Bild. Ich nur denke, okay Gott, alles für dich. Ich gebe dir die Ehre. Ich danke dir, dass du mich dem Vater annehmbar gemacht hast. War diese Woche ein Bild, was mich total ermutigt hat. Was dir vielleicht helfen kann, wenn du das mit dem Kreuzestod von Jesus noch nicht so verstanden hast. Das ist ein cooles Bild dafür. Jesus kommt mit dir, wenn du willst, in das Haus des Vaters, übergibt dich dort und sagt, ich habe für dich bezahlt.